John Bunyans Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, da macht sich Christ auf den Weg in den Himmel. Nachdem er die Last seiner Schuld losgeworden ist, da macht er sich zuerst allein und dann in Begleitung auf einen oft sehr beschwerlichen Weg. Mit seinem Kumpanen hoffnungsvoll kommt Christ zuerst gut voran, doch mit der Zeit wird der Weg, auf dem sie unterwegs sind, immer schlechter und steiniger. Und er scheint einfach kein Ende zu nehmen. Die Füße schmerzen irgendwann und die Versuchung ist groß, über einen kleinen Steg, über einen Bach zu gehen und auf einer Wiese weiterzugehen. Die sieht nicht nur viel angenehmer aus, um darauf zu laufen, sie scheint auch in die gleiche Richtung zu laufen. Und hoffnungsvoll, er will erst gar nicht von diesem Weg abweichen, doch Christ überzeugt ihn irgendwann, die Seite zu wechseln. Und sofort merken sie auch, dieser Weg, der fühlt sich einfach viel besser an. Die schmerzenden Füße, denen geht's auf einmal besser, die Laune steigt und sie kommen wirklich gut voran. Doch sie bemerken nicht, dass sie an diesem kleinen Bach auf dieser Abwegwiese Stück für Stück die Richtung verlassen. Und als sie es dann merken, da ist es schon zu spät und sie finden sich in einem schrecklichen Gewitter wieder. Und dieser kleine Bach, der ist auf einmal zu einem reißenden Fluss geworden. Sie machen sich auf den Weg zurückzukommen, doch der Weg ist unfassbar schwer. Die Nacht ist dunkel, sie entkommen nur mit knapper Not den Fluten und sie finden irgendwo dann doch noch einen Platz für die Nacht. Doch kurz darauf, da werden sie in ihrem Schlafplatz geweckt und vom Riesen Verzweiflung festgenommen. Sie sind auf seinem Land untergekommen und sie werden von ihm festgenommen und in das dunkelste Verlies seiner Zweifelsburg geworfen. Was John Bunyan in dieser Bildsprache, in seiner Allegorie auf das christliche Leben erzählt, das erlebt der zukünftige König Israels am eigenen Leib. Der Mann nach dem Herzen Gottes, der startet mit dem festen Vertrauen auf den Herrn. Doch als sein Lebensweg dann irgendwann hart wird und auch die Erfüllung von Gottes Verheißung auszubleiben scheint, da schleicht sich bei ihm genau das Gleiche ein. Zweifel und große Verzweiflung. Und auch er begibt sich, wie Christ und hoffnungsvoll, auf einen Weg, der ihm zunächst besser erscheint, auf dem er besser vorankommt, als der, der ihm von Gott gezeigt worden ist. Gott hat ihm zwar das Ziel gezeigt, aber damit erscheint eine Abkürzung, dorthin nehmen zu wollen. Und das sehen wir ganz besonders in den beiden Abschnitten, um die es an diesem Nachmittag gehen soll. Wir sehen, wie David sich auf Wege begibt, die wir ihm einfach nie zugetraut hätten. Man möchte ihm zurufen, tu's nicht, David. Und wir fragen uns, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ist David in seinem ganzen Leben nicht so sehr von Gott gesegnet worden? Hat er nicht so oft wirklich hautnah Gottes Handeln miterleben können? Aber wir sehen auch, dass Gott nie die Kontrolle trotz dieser falschen Wege verliert. Wir sehen, wie Gott selbst David und seine Feinde benutzt, um David die Überlegenheit seines göttlichen Plans zu zeigen. Wir sehen, Gott schreibt Geschichte trotz unheiliger Allianzen. Gott gibt uns mit diesem Abschnitt aus Davids Leben zwei ganz deutliche Warnungen vor unheiligen Allianzen, damit wir ganz auf ihn als den heiligen Gott vertrauen. Das ist das, worum es heute Nachmittag gehen soll. Wir werden jetzt die ausgelassenen Verse aus Kapitel 21 und 22 betrachten. Lass uns dafür zuerst aus Kapitel 21 die Verse 11 bis 16 lesen. Kapitel 21, 11 bis 16. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Da sprachen die Knechte des Achish zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen? Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achish zu seinen Knechten, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Soll der in mein Haus kommen? Das ist Gottes lebendiges Wort. Wir haben es zu Beginn schon festgestellt, David ist wirklich verzweifelt. Und das zeigt sich in diesem und auch im nächsten Abschnitt eben in seinen unheiligen Allianzen, die er schließt. Und das wollen wir uns in zwei Unterpunkten anschauen. Wir starten jetzt mit David sucht Hilfe auf unerwarteter Seite und beschäftigen uns dann im zweiten Teil mit den Versen 1 bis 5 aus Kapitel 22 und David bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. Bevor wir aber in diese Verse, die wir gerade gelesen haben, einsteigen, da wollen wir etwas methodisch arbeiten. Ich habe überlegt, so nach der Mittagspause kommt ja das berühmt-berüchtigte Suppenkoma. Und was können wir dagegen unternehmen? Und dann bin ich ganz tief in mich gegangen und, soll ich sagen, was habe ich gefunden? Einen kleinen Pädagogen. Wir lesen also jetzt in Stillarbeit mal den Text, setzen uns dann in den Stuhlkreis und dann darf mir jeder sagen, was ihm so dazu einfällt. Also nein, ganz so schlimm wollen wir es nicht halten. Interaktiver als dieses Whiteboard und eine Tabelle, die ihr bei euch im Handout findet, wird's nicht. Und das möchte ich auch aus einem guten Grund tun. Denn bei diesen Kapiteln, die wir an diesem Wochenende betrachten, da haben wir ein ganz großes Vorrecht in der Auslegung. Denn neben dem Bericht, den wir hier in 1. Samuel haben, haben wir ungewöhnlich viele Psalmen, die David genau in dieser Zeit schrieb und die uns der Psalter dann eben gibt. Und das macht zum einen deutlich, wie sehr ihn diese Jahre der Flucht bewegt haben, auch ins Gebet getrieben haben. Und speziell dieser Abschnitt, den wir hier haben, ist mit Psalm 34 und 56 sehr gut abgedeckt. Und zum anderen sind wir überzeugt davon, dass die Psalmen genauso Gottes Wort sind, dass sie ja vom Heiligen Geist eingegebene Tagebucheinträge sind, so könnte man es sagen. Sie geben uns einen wirklichen Einblick in das Gefühlsleben des Menschen, der in dieser Geschichte im Mittelpunkt steht oder zumindest zu stehen scheint. Dazu kommen wir gleich. Aber dadurch, dass es eben auch Gottes unfehlbares Wort ist, wissen wir noch dazu, dass diese Tagebucheinträge nicht einfach Gefühlsduselei von irgendeinem Teenie-Mädchen sind, sondern dass sie Wahrheit in Schönheit sind. Und sind wir überzeugt, und so wollen wir uns zuerst mal einem Vergleich von Poesie und Prosa widmen. Oder, ganz einfach gesagt, diesem Erzähltext aus 1. Samuel, den mit dem Psalm vergleichen. Beide sind Gottes Wort, beide beschreiben die gleiche Situation und beide wurden auch in der gleichen Zeit, in der gleichen Epoche verfasst und sind doch ganz unterschiedlich. Und hier gilt es beim Lesen, auch in der stillen Zeit, aufzupassen, was wir lesen und auch wie wir es lesen. Und das heißt dann nicht, dass ein Text besser ist als der andere oder dass wir jetzt vielleicht versteckt Bibelkritik üben wollen, denn schauen wir in den Alltag, dann machen wir ja erstmal genau das Gleiche. Wir lesen einen Text, wir kategorisieren ihn, wir ordnen ihn irgendwie ein. Ganz praktisches Beispiel, wenn wir aus dem Briefkasten zwei Umschläge ziehen, dann wissen wir in der Regel schnell, was wir mit denen zu tun haben. Wenn auf dem einen schon steht, Kreis Siegen-Wittgenstein, der Landrat, und der andere mit roten Herzchen übersät ist und nach Parfüm riecht, dann wissen wir, noch bevor wir diese Umschläge öffnen, wie wir diese Briefe wahrscheinlich zu lesen haben. Dann wissen wir, dass der Landrat vermutlich keine Brieffreundschaft mit uns aufbauen will, auch wenn die Frequenz vielleicht das vermuten lässt, dann ist schnell klar, dass wir es wahrscheinlich mit einem Bußgeldbescheid zu tun haben und eine Zahlungsaufforderung anders lesen, anders darauf reagieren als auf einen Liebesbrief. Und wenn wir ein Buch lesen, dann lesen wir es natürlich anders, wenn wir wissen, es ist ein Roman oder es ist ein Sachbuch unseres Lieblingsentomologen. Warum sollte das also bei der Bibel anders sein? Auch hier sind wir aufgerufen, wie es Wolfgang Clippert so schön schreibt, Texte in ihrem Selbstverständnis wahrzunehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir einen Psalm nicht als einen Bericht und einen Erzähltext auch nicht als Handlungsaufforderung lesen. Wir haben das heute Vormittag schon gehört, Erzähltexte aus dem Alten Testament, das sind Geschichtstexte, die uns zuerst mal nur eine Handlung wiedergeben. Aber eben nicht wie bei einem Aufsatz in der Schule. Sie denken eben nicht vom Menschen her. Sie stellen nicht den Menschen in den Mittelpunkt, sondern sie denken von Gott her. Und auch unerwähnt steht Gott im Mittelpunkt dieser Erzählung und der großen Geschichte, die dahinter steht. Im Lesen, aber auch in der Auslegung. Sei es in der Predigt oder im Kindergottesdienst oder wo auch immer, wir über Gottes Wort reden. Poetische Literatur dagegen, die spricht unsere Emotionen an, wie sie auch in großen Emotionen oftmals geschrieben wurde. Das soll so sein und deshalb sollten wir sie auch so gebrauchen. Und trotzdem enthalten sie ja genauso Wahrheit über Gott, über sein Wesen, wie ein Erzähltext oder auch wie ein Lehrbrief. Und jetzt wollen wir mal sammeln, was diese Texte, Erzähltexte und Psalmen ausmachen. Vorab können wir mal überlegen, oder könnt ihr auch gerne mal überlegen, wir können das zusammentragen, welche Texte noch in diese Kategorien fallen. Zunächst mal zu den Erzähltexten fallen euch vermutlich noch viele andere Bücher der Bibel ein, wo das der Fall ist. Könnt ihr einfach mal zusammentragen, ich werde ihn jetzt nicht alle aufschreiben. Das ist ein sehr guter Schritt. Frei raus, ich müsst euch nicht melden, auch wenn es pädagogisch ist. Bibelschüler aus der ersten Reihe. Was fällt dir an der Erzähltext ein, Johannes? Apostelgeschichte, genau. Wir haben im Alten Testament.
Ja? Evangelium.
Ja, genau. Und im Alten Testament natürlich genauso. Wir haben heute Morgen schon von Richter gehört. Da ist es auch immer wieder auffällig, dass wir in Richter, aber zum Beispiel auch in den Mosebüchern, eigentlich Erzähltexte haben, wo immer wieder auch Poesie drin vorkommt. Wenn wir zum Beispiel an Deborah denken, an ihr Lied oder auch an Mose, dann finden wir da auch immer wieder ja, Psalmen, Gedichte, Lieder. Und dann könnt ihr für das, was wir da beschreiben, auch vielleicht euer Wissen aus der Schule mal noch befreien, wie sich Erzähltexte von Gedichten unterscheiden. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an Erzähltexte, vielleicht auch an Gesetzestexte redet, wenn ihr daran denkt, wie die erzählen? Im gleichen Fall könnt ihr das auch umdrehen, was euch da bei Gedichten, bei Liedern, bei Psalmen eben einfällt. Wir haben eben ein Lied gesungen und da fällt einem zum Beispiel schon mal auf, es reimt sich. Zumindest bei den alten Liedern, die man noch gut singen kann zum Beispiel. Die reimen sich ganz gern schon mal. Deswegen, wir sind gebunden. Das heißt, wir haben Reime, wir haben Versmaß, wir wissen, es ist nicht einfach ein Text, der aufgeschrieben wurde, sondern da ist ein Versmaß dahinter, was man singen kann, was in allen Strophen gleich ist. Strophen sind zum Beispiel auch ein Punkt davon. Und so haben wir verbundene Poesie und wir haben ungebundene Texte. Alle diese Regeln, die wir vielleicht in einem Lied haben, die haben wir in Erzähltexten häufig zumindest nicht. Und wenn ihr so einen Erzähltext lesen, was würdet ihr sagen, sagt dieser Text direkt erstmal aus? Was ist das Anliegen dieses Textes? Ganz genau, sehr gut. Ein Erzähltext erzählt einen Text, erzählt eine Geschichte. Und deswegen beschreibt er erstmal etwas und er schreibt nicht vor. Wir sagen, er ist deskriptiv und nicht präskriptiv. Ja? Das heißt auch, dass wir aus einem Text wie vielleicht 1. Samuel nicht sofort eine Handlungsanweisung rausziehen. Ja? Wenn David etwas tut, dann sind wir nicht direkt aufgerufen, das Gleiche zu tun. Wenn aber Paulus in Lehrbriefen schreibt, tut das, das ist Gottes Wille, deswegen tut das und das, ist das sehr wohl eine Aufforderung an uns. Dann haben wir eine in diesen Texten eher nüchterne Sprache und in dem Psalm haben wir häufig, ihr wisst es, eine sehr blumige, eine bildhafte Sprache, um Inhalte, um Wahrheiten über Gott zu vermitteln. Und deswegen sollten wir diese beiden Arten von Texte auch genauso lesen, sie verstehen und auch zur Anwendung bringen, auch in der Predigt zur Anwendung bringen, darauf hinweisen. Hier wird erstmal nur eine Geschichte erzählt und daraus nicht direkt falsche Schlüsse ziehen, auf die wir gleich auch noch eingehen. Und wir werden dann auch, wenn wir es lesen, feststellen, vielleicht ist hier wirklich gerade mal ein Wechsel drin. Dann zeigt uns die Bibel das aber auch ganz bewusst an. Wenn es zum Beispiel steht, dass jetzt ein Lied von Deborah, von Mose oder wem auch immer kommt. Und wenn wir blumige und bildhafte Sprache lesen, dann ist es uns auch eindeutig, dass wir sie so verstehen und auslegen sollen. Wenn wir in dem Psalm lesen, dass Bäume klatschen, dass Gebirge hüpfen, dann wissen wir, ja, das ist ein Bild, was der Schreiber gebraucht, um deutlich zu machen, die ganze Schöpfung preist ihren Schöpfer und macht es eben mit dieser blumigen und bildhaften Sprache. Und dann mag uns vielleicht auch in dem Psalm auffallen, im Gegensatz zu Gedichten und Liedern, die wir kennen, Reimen, die sich vielleicht nicht so wie jetzt gewohnt sind, aber sie halten Bilder in sich rein. Wir haben einzelne Verse, die ganz ähnlich sind zu dem Vers davor oder danach. Wir haben Parallelismen, die in einem Satz beschreiben oder der das Gleiche in zwei Sätzen beschreiben. So wäre vielleicht die richtige Formulierung. Wo wir uns dann manchmal wundern, ja, warum schreibt denn jetzt in zwei Sätzen miteinander das Gleiche? Nein, das ist sozusagen der hebräische Reim oder das hebräische Reimverständnis. Und so verstehen wir hier auch, dass die Texte unterschiedlich funktionieren, dass Erzähltexte anders funktionieren als Psalmen. Denn ein Erzähltext, der geht folgendermaßen vor. Er geht durch den Verstand ans Herz. Wir lesen diese Texte aus 1. Samuel. Wir verstehen sie und wir erkennen, es ist schrecklich, auf welchen Wegen Saul unterwegs war. Und wir erkennen, wie treu Gott trotz Davids Versagen an ihm gehandelt hat. Wir lesen diesen Text, wir lesen diese Beschreibung von den Dingen, die passiert sind. Wir erkennen, so ist Gott. Und andersrum geht dann eben der Psalm vor, der eben durch das Herz den Verstand anspricht. Auch das sehen wir immer wieder, dass wir Wahrheiten über Gott in den Psalmen vermittelt bekommen. Und erkennen, ja, das ist zwar in schöner Sprache verfasst, aber davon ist es ja nicht weniger wahr. Und so erkennen wir auch, das könnt ihr auch gerne bei euch noch ergänzen, noch ein bisschen was frei in euren Tabellen, dass die Erzähltexte der Bibel die einzige objektive Geschichtsschreibung sind, die wir haben. Alle andere menschliche Geschichtsschreibung, die Erzähltexte, die wir aus menschlichen, rein menschlichen Quellen haben, ist immer gefärbt. Ja, es gibt schon das Sprichwort, die Geschichte der Sieger. Der Sieger schreibt die Geschichte auf und sie klingt ganz anders, als vielleicht der Unterlegene aufgeschrieben hätte. Und andersrum, auch das haben wir eben schon gehört, sind Psalmen häufig eben diese geistgehauchten Tagebucheinträge, wo wir wirklich ja in das Herz, in die Seele des Schreibers reinschauen können. Und so haben wir zwei ganz unterschiedliche Textsorten, und trotzdem wissen wir, es ist Gottes unfehlbares Wort. Wir vertrauen darauf, dass sein Geist dadurch spricht und deswegen sind sie vollkommen gleichwertig. Und da wollen wir etwas über die Erzähltexte, um die es ja an diesem Wochenende schwerpunktmäßig geht, nachdenken. Und das ist so, wenn ihr durchs Alte Testament geht, das ist der Schwerpunkt von dem, was wir da haben. Mehr als 40% des Alten Testamentes sind diese Erzähltexte. Das ist sehr viel, wo Geschichte beschrieben wird, wo Ereignisse beschrieben werden, wo Gott zuerst mal unerwähnt ist und am Ende doch im Mittelpunkt steht. Sie enthalten historische Ereignisse Aber sie wollen uns bis heute Sinn und Ziel vermitteln. Sie wollen uns bis heute Gottes Wesen zeigen und wie er ist. Und Paulus öffnet uns den Blick dafür im Neuen Testament, wenn er an die Römer schreibt, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Dafür haben wir diese Texte. Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, was brauchen wir noch? Das Alte Testament, wir haben noch unseren Jesus. Das ist nicht das Selbstverständnis der Bibel. Gott schreibt Geschichte, die wir wirklich im Hinterkopf behalten sollen. Und das können wir in vielen Stellen, auch hier in 1. Samuel, uns etwas aufteilen. Wir können daran denken, was ist Heilsgeschichte? Was ist gerade Gottes Geschichte mit seinem Volk? Und was ist Gottes Geschichte mit den Einzelpersonen? Wenn wir diesen Text lesen, dann wissen wir sind vor dem Kreuz. Das Volk Israel wartet auf den Messias, wartet auf den, der angekündigt ist, wartet auf den Samen der Frau, der den Teufel töten wird, ja, oder seinem Fuß zertreten wird. Das ist der Punkt, wo wir gerade auch in 1. Samuel stehen, wo es die Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Gesalbten Gottes geht. Und wir wissen auch, wir sind an einem Punkt, wo das Volk nach einem König geschrien hat, wo es ihn bekommen hat und wo es jetzt gerade die Konsequenzen merkt. Und wir sind auch mit der Einzelperson David unterwegs, wo wir wissen, er ist zum König gesalbt, er soll es werden, er ist es nicht, er ist verzweifelt und wartet auf die Erfüllung dieser göttlichen Verheißung. Diese Struktur, die können wir uns im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Texte lesen und die uns auch ein Stück weit davor bewahrt, den Wald vor lauter Bäumen dann zu übersehen. Und Jesus selbst sagt sogar den Juden, die diese Schriften so intensiv studiert haben, dass diese Schriften auf ihn selbst hinweisen. Ja, wir lesen das nicht einfach getrennt von ihm, sondern wir wissen, diese Schriften, die zeugen von ihm. In Johannes 5, 37 bis 39 heißt es, und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen. Ja, das heißt nicht, wenn wir ins Alte Testament gehen, dass wir einen Fehler machen sollten, auf jeder Seite und hinter jedem Busch Christus finden zu müssen. Aber sein Wort weist natürlich auf ihn hin, auf die Not, auf die Sehnsucht nach ihm und auch auf die Erlösung, die er bringen wird. Und wir stehen dann aber an dieser Stelle, wenn wir alttestamentliche Texte lesen, genau in der Gefahr, dass wir vielleicht zu viel hineininterpretieren wollen. Und deshalb listen Fee und Stewart in ihrem Buch Effektives Bibelstudium 3 Dinge auf, wie Erzähltexte eben nicht verwendet werden sollten. Und das ist als erstes, dass wir sie permanent als Allegorie verstehen und anwenden. Das heißt, wir haben einfach nur ein Bild und in diesem Bild ist eigentlich nur Christus enthalten. Nein, es sind wirklich Geschehnisse, die aufgeschrieben wurden, die tatsächlich so geschehen sind. David war eine echte Person, Saul war eine echte Person und es ist jetzt nicht einfach nur ein großes Bilderbuch, wo wir David durchstreichen und Christus einsetzen. So können wir diese Texte nicht verstehen, obwohl wir natürlich wissen und erkennen an vielen Stellen, dass es Bilder sind, dass es dass die auf den Sohn Davids hinweisen. Und das Zweite, was wir nicht tun dürfen mit diesen Erzähltexten, ist, dass wir aus ihnen einfach Morallehre herausziehen und vermitteln. Wir können nicht sagen, David hat das gut, hat das schlecht gemacht und jetzt tu das gleich. Und wenn du das nicht tust, dann bist du kein guter Christ. Es wird gern und häufig gemacht. Es ist gerne die erste Anwendung, die wir aus diesen Texten ziehen. Aber da müssen wir eben sehr, sehr vorsichtig sein und sollten so diese Erzähltexte nicht verwenden. Und es ist auch keine systematische Theologie. Ja, die biblische Lehre, die hier liegt, das ist so etwas, wo aufgeschrieben ist in Kategorien, das lernen wir über Gott, das will Gott, das wir tun. Das sagt er in seinem Wort über Engel, das ist zusammengedampft in dieser systematischen Theologie. Aber so sind eben diese Erzähltexte nicht. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht da zu stark uns direkt die Lehre rausziehen. Das ist eher, ja, man kann sagen, implizite, indirekte Lehre, die wir in diesen Texten finden. Und wenn wir dann wieder auf die andere Seite der Tabelle gehen und an die Psalmen denken, dann stehen die menschlichen Gefühle nur scheinbar im Mittelpunkt. Denn sie sind eigentlich dafür gedacht, ja, sie waren das Gebets- und Gesangbuch der Israeliten, um uns sprachfähig gegenüber Gott zu machen. Wenn uns vielleicht gerade in unserer Situation die Worte fehlen. Ihr kennt es vielleicht auch und ihr nutzt die Psalmen vielleicht auch gerade dafür. In schwerer Not, in großer Freude können wir diese Psalmen beten und unser Leid, unsere Klage und unsere große Freude, unser großes Dank an Gott mit diesem Psalm formulieren. Ja, nicht jede Aussage in dem Psalm ist eine Aussage eben von Gott an Menschen, sondern von Menschen an Gott. Das ist auch etwas, wie wir diese Psalmen eben lesen können. Und deswegen dürfen Menschen auch in den schlimmsten Notlagen Gott anrufen mit diesen Texten. Sie dürfen um seinen Sieg, auch um Gericht über seine Feinde, auch um Rache von einem heiligen, gerechten Gott bitten, so wie wir es bei David heute Vormittag schon gelesen haben. Das ist das, was wir in ihnen lesen. Und sie richten sich eben von Menschen an Gott. Sie staunen über Gott, sie staunen über seine Werke, über seine Schöpfung, über seine Herrlichkeit und vermitteln dabei eben auch Wahrheiten über Gott. Ja, Psalm 119 ist ein großer Jubel, ein großes Staunen über Gott und sein Wort. Und er sagt gleichzeitig in Vers 68, Gott ist gut und tut Gutes. Das ist eine Aussage, die können wir auch direkt in die biblische Lehre schreiben. Eine Eigenschaft Gottes ist, er ist gut. Es gibt kein Böses an ihm und alles, was er tut, ist gut. Das ist das Wunderbare, was uns die Psalmen eben auch lehren. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, das war vielleicht schon zu ungenau, die Psalmen, weil wir auch da sehen, es sind 5 Bücher mit lauter Psalmen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben Lob- und Dankpsalmen, wir haben Bußpsalmen, wir haben Pilgerpsalmen, die gelesen wurden auf dem Weg nach Jerusalem. Wir haben auch diese Rachepsalmen, die uns vielleicht heutzutage vor die größten Probleme stellen, die wir aber genau eben auch mit den eben erwähnten Brillen und Werkzeugen lesen sollen und die auch einfach verschiedene Funktionen und Aufbauten haben. Wir haben Psalm 119 gehört, die anfangen mit den Buchstaben des hebräischen Alphabets und so eben Gott und sein Wort beschreiben. Da, wo wir Strophen und Reime haben, geht der jüdische Schreiber sehr häufig eben so vor. Und auch da gilt, wie in den Erzähltexten, das verbindet sie wieder, Kontext ist König. Es ist keine willkürliche Anordnung. Diese 150 Psalmen, die wir haben, die sind bewusst angeordnet. Die sind bewusst so zusammengestellt. Und häufig ist es gut, wenn wir vielleicht einen Psalm haben, mit dem wir zu kämpfen haben, wo wir nicht wissen, was eine Aussage bedeutet, einfach mal den Psalm davor, den Psalm danach zu lesen, weil häufig sich in den Psalmen rundherum ähnliche Themen finden, die uns das Verständnis einfacher machen können. Und so geben uns diese Psalmen auch wieder nach Fee und Stewart 3 Nutzen. Und das erste ist eine Orientierung für Anbetung. Ja, wir können sie eben nutzen, um Gott, um unseren Herrn anzubeten mit diesem Psalm. Und das zweite ist, dass sie uns einen Maßstab für Ehrlichkeit vor Gott geben, in allen Lagen. Die Psalmen sind teilweise erschreckend deutlich und erschreckend verzweifelt und wir denken, so können wir doch nicht mit Gott reden. Und doch sind sie aufgeschrieben als Gottes Wort und deswegen dürfen wir auch mit ihnen beten. Und sie geben uns eben einen Maßstab, einen Rahmen, wie wir Gott anrufen können, in Not, in Freude, in allen Lagen, ohne ihn respektlos und entehrend anzusprechen. Dafür sind sie uns ein guter Maßstab. Und drittens und letztens sind sie für uns Anleitung zur Meditation, im besten Sinne natürlich. Ja, sie leiten uns an, über Gottes Wort nachzudenken, wirklich auf einzelnen Versen, auf einzelnen Bildern herumzukauen und darüber zu staunen, wie Gott ist, wie er diese Welt geschaffen hat, wie er Erlösung für sein Volk schafft. Und genau wie David das hier in den Psalmen eben auch tut. Und wir wollen auch jetzt wieder zurückkehren zu unserem Text. Wir wollen über diesen Text auch ein Stück weit meditieren, den wir zu Beginn gelesen haben. Und so könnt ihr euch die Überschrift im Handout auch gut erschließen. David sucht Hilfe auf unerwarteter Seite. Er schmiedet eine wirklich unheilige Allianz und das direkt nach seinem Besuch in Nob. Wenn wir es durchgehend lesen, dann merken wir, dass er wirklich sofort von Nob in Richtung Grenze marschiert. Er verlässt den Hohepriester Achimelech und das Zelt der Begegnung und geht direkt nach Philistea. Und das ist eine wirklich schlechte Idee. Und das ist auch unser erster Gliederungspunkt. Und erst später kommt David zu einer wirklich späten Erkenntnis und einigermaßen unbewusst erlebt er dann eine wirklich große Bewahrung. Das sind drei Punkte, wie wir uns diesen Text aufteilen wollen. Und da lasst uns jetzt mit erstens einer wirklich schlechten Idee starten. Ich lese dafür nochmal die Verse 11 und 12. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. Da sprachen die Knechte des Achish zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende? Ja, was Verzweiflung und Angst aus einem gestandenen Kriegsmann machen können, das sehen wir in diesen Versen. Am gleichen Tag also flieht David von Achimelech zu Achish. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, wer da was tut, dann bleibt uns eigentlich nur ein Wort und das ist Wahnsinn. Es ist einfach unfassbar, dass einer der größten Feinde der Philister, der den Philistern Niederlage um Niederlage beigebracht hat, der ganz platt gesagt Vorhäute der Philister sammelte wie andere Briefmarken, und mit dem erschlagenen Vorkämpfer von den Philistern ja ihnen eine der größten Demütigungen der jüngeren Vergangenheit beigebracht hat, was er jetzt tut. Denn er marschiert einfach in Richtung Grenze der Philister. Und alles in seinem Proviant, wir haben es heute Morgen gehört, sind 5 Brote und das Schwert, das Goliath einst getragen hat, mit dem er selbst den Kopf von Goliath abgetrennt hat. Und wo geht er auch noch hin? Nach Gath, der Geburtsstadt von Goliath. Es ist wirklich eine sehr dumme Idee. Und Asif Sproul hat zur Predigtvorbereitung einen Satz geprägt, den man dem Text, den man auslegen will, stellen soll. Und das ist, where is the drama? Wo ist das Drama? Ich glaube, das ist hier nicht nötig. Wir verstehen das Drama, in das David gerade sehenden Auges reinläuft. Das ist eine wirklich schlechte Idee. Und die Philister merken natürlich sofort, mit wem sie es hier zu tun haben. Gerade weil er auch eben noch dieses völlig für ihn überdimensionierte Schwert durch die Gegend schleppt. Und so verwundert es auch nicht, dass David nicht einfach zu Achish hineinspaziert ist. Und das ist wieder gut, dass wir die Psalmen haben, denn der Psalm 56 startet mit der Überschrift, ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen nach der Weise, die stumme Taube unter den Fremden, als ihn die Philister in Gath ergriffen hatten. David wurde also nicht einfach zum König gebeten, er wurde festgenommen, er wurde ergriffen und vor Achish gebracht. Und dieser war sehr wahrscheinlich kein König über alle Philister, sondern eben über Gath und Umgebung. Und die Männer, die ihn dort hinbringen, die kennen David. Sie kennen seine Taten, sie kennen sogar die Gesänge des Volkes Israel über ihn. Auch das vielleicht ein Ohrwurm. Und sie kennen sogar die Gerüchte über ihn. Er soll der neue König sein. Er soll seinen Schwiegervater Saul einmal beerben. Deswegen sagen sie hier David, der König des Landes. Und es ist wirklich erstaunlich, wie gut die Philister hier informiert sind und dass sie David als diesen neuen König identifizieren. Und das macht uns ein bisschen deutlich, was bis heute Realität ist. Ungläubige haben auch in unserem Umfeld immer wieder ein Gespür. Sie haben offene Augen für geistliche Realitäten und das Verhalten von Gläubigen. Unsere Nachbarn und unsere Kollegen, die sehen uns. Sie wissen von uns und sie wissen auch von unserem Glauben. Und sie vergleichen unser Leben mit dem, was sie aus der Bibel vielleicht kennen. Wir sollten uns bewusst werden, dass wir mit unserem Verhalten, mit unserem Auftreten unsere Botschaft entweder brutal abschwächen oder unglaublich verstärken können. Wenn unser Leben nicht zu unserem Glauben passt, dann wird das gesehen. Davon können wir ausgehen. Aber wenn unser Leben eben nicht zu dem Leben der anderen passt, wenn wir wirklich in Christus ein zufriedenes Leben führen, das nicht den Maßstäben dieser Welt folgt, dann wird auch das gesehen werden. Und so wird die Kombination aus unserer Botschaft und aus unserem Leben unglaublich abstoßend oder auch unglaublich anziehend sein für unser Umfeld. Und dieses Zeugnis, dieses Leben, das war in Davids Fall, zumindest in seiner Vergangenheit, so eindeutig, dass er von den Knechten von Achish ja mehr oder weniger hier vor ein Militärtribunal gestellt wird. Und die Klage ist eindeutig. Er ist unser Feind und er wird irgendwann mal König über unseren Erzfeind Israel sein. Das ist die Situation, in die sich David mit seiner wirklich schlechten Idee gebracht hat. Und so betet er dann auch zu Beginn von Psalm 56, Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach, täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Erst als er aufgegriffen wird und diese Anklage hört, da hat David eine wirklich späte Erkenntnis. Wir kommen zum zweiten Punkt in den Versen 13 und 14. Eine wirklich späte Erkenntnis. Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Ja, die Worte der Knechte, die kommen an. David merkt, in welche Situation er sich gebracht hat und wie sehr er sich gerade verkalkuliert hat. Er ist kein Überläufer, der gefeiert wird. Er ist keine Kriegsbeute, über die sich die Philister freuen. Er ist trotz seiner verzweifelten Situation, trotz der Verfolgung von Saul immer noch in ihren Augen der israelische Kriegsherr und der große Feind der Philister. Aber diese Erkenntnis kommt spät und was ihm bleibt, ist Furcht als Folge dieser Erkenntnis. Er fürchtet sich vor Achish, der jetzt über sein Leben zu entscheiden hat. Er fürchtet sich vor allem auch vor den Philistern unter deren Hand, wie es hier in Vers 14 steht, ist. Und was daraus folgt, was David macht, das ist Schauspielerei. David erinnert sich plötzlich an seine posttraumatischen Belastungsstörungen, die lebendige Philister bei ihm auslösen. Und er antwortet mit Wahnsinn auf diesen Wahnsinn, die ihn dort überhaupt hingebracht hat. Er sabbert in seinen Bart, er kritzelt oder manche übersetzen auch, er trommelt an die Tore der Stadt und hofft so auf das Urteil nicht schuldfähig in seinem Prozess. Und das ist eine Taktik, die wir heute auch immer wieder gerne hören. Ja, ich baue einen Unfall, ich verletze einen Menschen und versuche mich dann mit meiner Schuldunfähigkeit wegen Alkohol oder wegen meiner Psyche herauszureden. Aber diese Schauspielerei, die hat hier noch eine andere Dimension, die wir auch in unserem Leben und auch aus ganz ähnlichen Motiven immer wieder feststellen. Wir haben Angst, entdeckt zu werden und wir setzen dann möglichst schnell eine Maske auf. Ja, ich fürchte mich an der Arbeit als faul zu gelten, da jammere ich doch lieber über meine vielen Aufgaben, die ich habe. Ich fürchte mich, dass die Leute aus der Gemeinde sehen, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich bin, da setze ich doch lieber meine Maske der guten Werke und der großzügigen Spenden auf. Wir haben den gleichen Instinkt wie David hier. Und es ist immer wieder ein Zeichen der Menschenfurcht oder eben von mangelnder Gottesfurcht, wenn wir uns so verhalten. David vertraut gerade nicht darauf, dass Gott ihn aus seiner Misere wieder rausholen kann. Und deshalb meint er, er kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und so fürchten auch wir unsere Mitmenschen. Wir schämen uns vielleicht, damit zu Gott zu kommen, nur um es mit einer passenden Maske aus der Affäre ziehen zu können. Doch was bleibt, ist wie bei David, häufig Demütigung vor den Menschen und Trauer vor Gott, vor dem wir nichts verbergen können. Es ist eine Demütigung, wenn wir wie der auserwählte, gesalbte König, zukünftige König Israels, sabbernd am Stadttor der Feinde hängen und Trauer, wenn wir wie ein Petrus nach seiner Verleugnung erkennen, ich habe den Herrn Jesus verraten, dem ich doch so viel vor so kurzer Zeit noch versprochen habe. Und ohne Gott und ohne Vertrauen auf ihn, auf sein gnädiges Eingreifen und Durchtragen, kann es uns nur gehen wie David hier. Der macht uns Furcht wahnsinnig. Dann haben wir keine Ruhe. Dann bleiben nur noch Sorgen und unsere Kräfte, die einfach viel zu klein sind, wenn wir unter der Last unserer Feinde, unter der Hand unserer persönlichen Philister sind. Unsere kaputten Beziehungen, die uns vielleicht quälen, oder auch die Sorge, dass der Arbeitgeber die Krise doch nicht schafft. Und am Ende ist dann nur eine Hoffnung und nur eine Erkenntnis, nur Gott gibt wirklich Ruhe. Nur er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin größer als deine Umstände. Ich werde dich niemals allein lassen. Und auch die größte Sünde, der größte Schlamassel, die größte Furcht, die ist niemals zu groß für mich. Und dann dürfen wir auch immer wieder erleben, dass Gott hilft, dass Gott eingreift und dass er eine wirklich große Bewahrung schenkt. Dafür lesen wir nochmal die Verse 15 und 16. Da sprach Achish zu seinen Knechten, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr ihn denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Soll der in mein Haus kommen? Seit ein paar Wochen habe ich nicht nur eine neue Arbeitsstelle, ich habe auch das zweifelhafte Vergnügen, das erste Mal Personalverantwortung zu haben. Das heißt, ich bin gerade in der guten Situation, weder so richtig zu wissen, was wir eigentlich produzieren, noch bin ich so lange wie die Kollegen da und weiß viel schlechter, was sie sind und soll sie trotzdem anleiten und wissen, was sie tun oder zumindest tun sollten. Das ist erstmal eine gute Kombination. Was ich aber sogar schon jetzt weiß, ist, meine Kollegen pauschal als einen Haufen Verrückter zu bezeichnen, ist eher keine gute Idee. Achish macht das hier trotzdem. Das ist die nette Aussage, die er hier implizit über seine umgebenden Leute in Vers 16 sagt. Wenn er sagt, also Verrückte habe ich schon genug, den aus Israel brauche ich jetzt nicht noch mit dabei. Und ja, würde diesen Fall gerne wieder schnell loswerden. Und das Schlimme ist, Achish ist vermutlich wirklich einer der vernünftigsten dort und hat einfach recht mit seiner Aussage, wie wir auch im weiteren Verlauf des ersten Samuelbuchs lesen, wo er immer noch sehr besonnen im Vergleich zu vielen anderen in diesem Buch handelt. Und lesen wir nach diesen Versen einen Vers weiter, dann stellen wir fest, dass diese Einschätzung von Achish dazu führt, dass David aus Gath kommt und zurück nach Israel ziehen kann. Glück gehabt, könnte man sagen. Ja, Schauspielerei hat gewirkt, David kann gehen. Nein, so ist es hier natürlich nicht. David hatte sich da nicht irgendwie rausgeschauspielert. Gott hatte David bewahrt. Er hat ihn bewahrt, indem er Achish die Augen davor verschlossen hatte, nicht nur den wahren David zu sehen, sondern auch ihm die Augen davor verschlossen hat, dass er gerade den wahren König, den zukünftigen König des Erzfeindes und auch späteren Eroberer vor sich hat und er ihn in seiner Hand hat. Und gerade in diesem Kontext, in dem diese Episode steht, da müssen wir uns das vor Augen halten, denn auf der anderen Seite der Grenze tobte ja gerade ein wirklich verrückter König und er ließ für viel weniger, wir haben es heute Vormittag gehört, eine ganze Stadt töten. Gott bewahrte hier aber auch David vor sich selbst und den Folgen seiner eigenen, wirklich schlechten Ideen. In seinem Ungehorsam war David trotzdem immer noch viel mehr unter Gottes Hand als unter der gefährlichen Hand der Philister, wie wir es hier in Vers 13 gesehen haben. David hatte sich und sein Leben versucht zu bewahren, aber seine eigenen Pläne, die hatten sich komplett gegen ihn gerichtet. David floh eben nicht ins Haus des Herrn, er blieb nicht dort, sondern er floh in das Haus des Achish, wie es hier in Vers 16 heißt. Und Er bezahlte es fast mit seinem Leben. Und das macht ganz deutlich, nicht Saul, nicht sein Wahnsinn, nicht seine Gefolgsleute oder seine Verfolgung sind Davids größter Feind, sondern er selbst und sein Ungehorsam gegenüber Gottes Wegen. Seine Abkürzungen, die er meinte nehmen zu können, die waren Sackgassen und seine Ideen waren tödlicher als all die Speere Sauls, die er auf ihn warf. Aber David war nicht leichtfertig und er war auch nicht unberechtigt der Mann nach dem Herzen Gottes. Eben nicht, weil er nie versagt hätte, eben nicht, weil er immer treu und ehrlich und rechtschaffend gewesen wäre. Dafür sind diese beiden Kapitel ja das beste Beispiel. Was David und was Saul unterscheidet, das sind eben nicht ihre Taten, ihre Sünden oder ihre guten Werke. Für beide wäre das vor Gott sehr schlecht ausgegangen. Was David auszeichnet, ist seine Fähigkeit, nach falschen Wegen wieder umzukehren, Buße zu tun, zu Gott und auf seine Wege zurückzukehren. Wir sehen das auch gleich im zweiten Teil nochmal. Er erhält Korrektur, er wird einer Sünde überführt und er bekennt sofort seine Schuld. Er bittet um Vergebung und folgt Gott wieder nach. Und so sehr er auch in seiner Sünde in eine wirklich selbstgewählte Gottesferne gegangen war, umso mehr vergrößerte es seine Gotteserkenntnis und ließ ihn im Verständnis wachsen, wer Gott ist. Und Gott bereitete ihn vor, auf dem Thron zu sitzen und diese Lektionen gelernt zu haben. Saul dagegen, auch das lesen wir in den weiteren Kapiteln auch noch, er ist immer wieder kurz betrübt über seine Taten. Es gibt kurze Momente der Klarheit. Er ist auch traurig über die Folgen seiner Sünde, aber er ist nicht traurig über die Sünde selbst. Sein Herz klammert sich lieber an seinen Plan, an seinen Vorteil und eben nicht an Gott. Und er ist auch nicht bereit zu echter Umkehr. Und so sagt David hier eben nicht einfach Glück gehabt, munter putzen, weitermachen. Er sagt, danke Gott. Seine Not, seine wirklich große Bewahrung und seine Rückkehr sind, wie ein Ausleger schreibt, der Stoff, aus dem Psalmen sind. Und genauso ist es. David bekennt, wie ihn diese Not das Fürchten lehrte, wie er demütig wurde und wie Gott ihm half. In Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist Davids Bekenntnis nach dieser Mission, nach dieser unheiligen Allianz. David erkannte, dass seine Bewahrung kein Glück, kein Zufall, nicht einfach der gute Wille von Achish war, sondern Gottes Eingreifen, seine gnädige Hilfe. Und so ist genau das die implizite Lehre, von der wir eben gehört haben, das zeitlose Prinzip, das uns dieser Text lehren will. Er enthält auf der einen Seite die große Warnung, sich einfach auf menschliche Hilfe zu verlassen. Die große Warnung, im Warten auf Gottes Eingreifen illegale Abkürzungen zu nehmen. Die Warnung, einfach aus meiner Situation hinausfliehen zu wollen, anstatt sie mit Gott auszuhalten. Der Text warnt uns, unsere Sorgen, unsere Seelsorge nicht einfach auf menschlichen Rat, auf menschliches Fundament zu stellen. Und es ist so gut, dass in den letzten Jahren die Akzeptanz für christliche Seelsorge gestiegen ist. Aber sie kann eben auch genau ja eine Warnung dafür sein oder gefährlich sein, wenn der Seelsorger meine Probleme lösen soll. Wenn der Seelsorger der Held sein soll, der sich der Probleme annimmt. Wenn der Seelsorger die erste Anlaufstelle für die Probleme ist und nicht der Gott, der mein Herz kennt, der Hirte meiner Seele ist und alle Tränen in seinem Buch stehen hat, wie es David hier im Psalm 56 schreibt. Oder wenn der Seelsorger selbst nicht auf Christus verweist, der doch wirklich unser Herz kennt und zu dem du als mühselig Beladener kommen kannst zu jeder Zeit. Und der Text warnt uns auch, dass wir im Warten auf vielleicht den richtigen Partner die Abkürzung über nichtchristliche Partner nicht nehmen dürfen, anstatt auf den einen zu warten, den Gott vielleicht vorbereitet hat. Er enthält die Warnung, eben nicht eine unheilige Allianz in herausfordernden Beziehungen zu suchen, nicht einfach die Flucht zu ergreifen, anstatt darauf zu vertrauen, dass Gott dein Herz und das Herz deines Gegenübers wirklich verändern kann. Ja, diese Warnung, die müssen wir wahrnehmen, nicht wie David zu fliehen oder uns an falsche, an menschliche Hilfe zu klammern. Flieh in deinen Hoch- und in deinen Notzeiten immer wieder zu dem wahren König Jesus Christus und nicht zu den Philistern dieser Zeit. Ja, die erscheinen vielleicht vielversprechend, aber am Ende vergrößern sie sogar noch unsere Angst und Sorge. Bei ihm, bei Jesus Christus, ist wirkliche Erkenntnis, wirkliche Bewahrung. Er ist gnädig, er bewahrt, er schenkt Buße und Rettung aus unserem Feindesland. Und das erkennt auch David, als er Gad und die Philister hinter sich gelassen hat, mit seinen Worten aus Psalm 56, Verse 9 bis 14, mit dem wollen wir vor der Pause jetzt auch abschließen. Psalm 56, die Verse 9 bis 14. Lest es gerne mit. Psalm 56, die Verse 9 bis 14. Du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort, im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobte, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Amen.